Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Herzlich willkommen bei der Show, bei der es ernsthaft erwünscht ist, dass ihr nebenbei das Smartphone die ganze Zeit in der Hand habt. Die Nachricht des Tages in Sachen Internet. Heute war ja großer SPD-Parteikonvent und Sibra Gabriel, SPD-Parteivorsitzender, hat jetzt doch die Vorratsdatenspeicherung durchgewunken. Jetzt haben wir also zwei wichtige oder die wichtigen Parteien in Deutschland, die jetzt für die Vorratsdatenspeicherung sind, CDU und SPD. Also für die anlasslose Speicherung eurer Telekommunikationsdaten zum Beispiel wird da gespeichert, mit wem ihr so telefoniert, mit wem ihr gechattet habt und so weiter und so fort. Ich sag's euch, das kann heiter werden. Und ihr seid ja bei unserer schönen Show mit Internet und so gelandet und dementsprechend machen wir hier auch immer zwei Stunden lang die große Netzschau. Wir werden zum Beispiel in den nächsten zwei Stunden mal schauen, was eigentlich beim Webvideopreis am letzten Wochenende so passiert ist und wer da so wichtige Abräumer waren. Außerdem schauen wir uns noch eine App an, die für mehr Sicherheit auf eurem Telefon und für eure Daten da ist. Und wir schauen natürlich auch mal, was eigentlich bei der großen Entertainment-Messe bei der E3 in Los Angeles so los war die Woche und was ihr da nicht verpassen dürft. Das alles hier bei Trackback, aber zuallererst Netzmusik, die haben wir nämlich auch mal für euch. Also Musik, die aus dem Internet zu euch ins Radio kommt, den Anfang macht Proliter und zwar mit dem Song April Showers. Den hört ihr gerade schon.
Thank you.
Das ist Netzmusik unter der Creative Commons Lizenz von ProLiter. Heißt, könnt ihr euch kostenlos runterladen. Link dazu kriegt ihr in unserem Blog trackback.fritz.de. Genauso wie die Links zu noch vielen, vielen anderen schönen Songs. Bei der E3 in Los Angeles versammeln sich ja jedes Jahr die größten Spielehersteller der Welt und machen eine fette, fette Show, in der sie zeigen, was es für Spiele geben wird in den nächsten 2 Jahren. Und unser Fritz-Gamechecker Dennis Kohl, den ihr ja auch von Trackback kennt, der hat sich alle, wirklich alle Pressekonferenzen angeschaut. Dennis, was ist denn dieses Jahr das Spiel, auf das sich alle einigen können?
So in der Timeline konnte ich beobachten, wirklich am meisten abgegangen sind die Leute bei Fallout 4. Da haben sich die Fans seit Jahren drauf gefreut. Das ist so ein Endzeit-Rollenspiel. Du spielst da so einen Überlebenden mit einem Hund in einer Welt, die von Atombomben zerstört wurde. Da gibt es überall Mutanten und Banditen und Killerroboter und alles ist ganz, 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 ganz schlimm. Das kennt man natürlich irgendwie alles von Spielen. Da gab es aber dieses eine Feature, das wirklich alle umgehauen hat.
We're allowing your character while playing to rebuild. Rip it apart and build the way you want.
Also du kannst halt quasi deine eigene Stadt bauen mit einer Hundehütte für deinen Hund. Dann kannst du die Hundehütte ans Stromnetz anschließen, warum auch immer. Und dann passieren ganz verrückte Dinge. Das sieht alles total verrückt und irre aus. Ist dann so eine Mischung aus Minecraft und Barbiehaus in der Mad Max Welt, kann man sich so ein bisschen vorstellen. Und das Spiel, das soll schon dieses Jahr im Herbst rauskommen.
Das geht ja immer darum, was so in den nächsten 2 Jahren eben passiert. Kann man da schon so eine Art Trend ausmachen auf der Spielemesse, wo die Reise hingehen wird in den nächsten 2 Jahren?
Also das eine, was mir wirklich aufgefallen ist, ist so das Revival. Ist so ein bisschen gerade wie bei den Kinofilmen, so mit Jurassic Park, Star Wars, Ninja Turtles. So große Namen kommen jetzt wieder zurück.
Ist das gut mit den Revivals?
Ich bin mir nicht sicher. Also es freut halt vor allem so die älteren Nerds, die dann da rumhängen, so die Spielejournalisten. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so spannend ist, weil so überrascht hat da vor allem Shenmue 3, das wurde auf der Sony-Pressekonferenz angekündigt. Das ist so eine Mischung aus Sims-Lebenssimulation und Kung-Fu-Actionfilm. Und das Spiel, das kennt jetzt wahrscheinlich auch kaum jemand mehr. Und das hat auch einen Grund. Der letzte Teil, der kam vor 14 Jahren raus für die Dreamcast. Und der neue soll über Crowdfunding, über Kickstarter finanziert werden. Und über Nacht kamen da schon $2 Millionen zusammen. Es gibt jetzt schon so ein bisschen Kritik daran, weil dieser Kickstarter, der wird auch von Sony unterstützt. Da schreien alle so, das entspricht das diesem Crowdfunding-Ideal? Man weiß es noch nicht so ganz genau. Und dann wird noch wohl das legendäre Japan-Rollenspiel Final Fantasy VII neu aufgelegt. Das hat auch massenweise Fans. Und The Last Guardian ist wieder da. Das gab es zuletzt 2009 zu sehen. Dann dachten alle, das kommt gar nicht mehr, wurde eingestellt. Ist so ein Spiel von japanischen Star-Designern. Da geht es um so einen kleinen Jungen und sein flauschiges Katzenflughundemonster. Das ist so niedlich. Ich bin schon jetzt ganz, ganz verliebt in dieses Viech. Und du kannst da rumklettern und das hilft dir. Das ist total schön.
Und ist das jetzt schon dein Highlight von der E3? Flauschiges, kleines Katzenhundeflugmonster oder gibt es noch was anderes?
Das war schon ganz schön gut mit dem Katzenhundeflugmonster. Aber mein Highlight ist dann so ganz nüchtern und trocken und technisch. Die Microsoft HoloLens-Technologie. Das ist so eine Brille, die ziehst du dir auf und dann siehst du die Spielwelt in der echten Welt. Also zum Beispiel dein Minecraft-Haus auf deinem Schreibtisch. Das wächst so aus dem Schreibtisch heraus. Nur du kannst das durch die Brille sehen. Und dann kannst du mit Fingerbewegungen und mit Sprachbefehlen so reinzoomen und drehen und gucken. Das sieht so ein bisschen aus wie in diesen ganzen Science-Fiction-Filmen, wo dann so Leute diese holographischen Modelle auf dem Tisch rumdrehen.
Also es ist eine Virtual-Reality-Brille.
Ja, quasi. Aber so, dass quasi die Virtual-Reality-Sachen in der echten Welt erscheinen und du nicht quasi die echte Welt nicht mehr siehst. Und das ist total interessant, weil das ist so die eine große Kritik gerade an Virtual Reality Headsets, dass du so abgeschlossen und abgekapselt bist von der echten Welt. Und für dieses HoloLens-Ding, da gibt es noch kein konkretes Erscheinungsdatum, es gibt keinen Preis, es gibt nicht wirklich so Details, wie da Spiele genau damit funktionieren sollen. Aber das war so bei der ganzen Messe so der Moment, wo ich dachte, wow, das ist die Zukunft. Oh mein Gott.
Voll geil. Diese ganze verrückte Zukunft mit flauschigen Kätzchen und Virtual Reality Brillen, die gibt's nochmal zum Nachlesen und dann auch zum Nachhören natürlich in unserem Blog trackback.fritz.de. Letzten Samstag war es wieder soweit. Zum fünften Mal jetzt schon wurde in Düsseldorf der Webvideopreis vergeben. Für die YouTuber hat das ja immer so ein bisschen Familienatmosphäre. Da trifft sich dann die ganze Szene, um ihre Erfolge zu feiern. Und für die YouTuberin Mal Wanne, alias Vanessa, war das alles eher so ein bisschen fremd. Die macht nämlich erst seit einem Jahr selber Comedy-Videos.
Hi Leute, hier ist wieder Mal Wanne. Oh Mann, hätte Gott mir Talent geschenkt, müsste ich nicht mehr so auf mein Aussehen achten.
Und jetzt war sie das erste Mal beim Webvideopreis zu Gast. Aber vielleicht geht sie ja bald regelmäßig über den roten Teppich, denn den Preis für die beste Newcomerin, den durfte sie direkt mit nach Hause nehmen. Wir haben vor der Sendung telefoniert und ich wollte von Mal Wanne wissen, wie es denn für sie war, das erste Mal unter den ganzen YouTube-Sternchen beim Webvideopreis dabei zu sein.
Ja, das war auch so das erste Mal, dass ich wirklich, ich sag mal, Beachtung gekriegt habe. Jetzt nicht negativ gemeint, aber dass wirklich so alle Augen auf mich gerichtet sind, weil sonst war ich mal so die kleine YouTuberin unter den ganzen Großen und habe mich da mal so mit durchgeschlichen irgendwie, wurde von vielen schon wahrgenommen, aber noch nicht von allen und jetzt war das erste Mal auch so auf einer Bühne und dann noch im Fernsehen und ja, das war einfach sehr ungewohnt für mich.
Schon alleine durch die Nominierung, ja, hast du ja mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann guckt ja auch mal jemand, wer ist denn eigentlich die Mal Wanne? Da müssen wir ja mal irgendwie schauen. Wie kommen denn deine Comedies so an bei den vielleicht auch größeren YouTubern schon? Hast du da ein bisschen was erfahren können?
Ja, also das ist wirklich, überrascht mich immer wieder, wie vieles positives Feedback ich eigentlich von allen kriege. Besonders halt auch von den größeren YouTubern und zum Beispiel darum, also die Nilam hat mich ganz am Anfang noch gepusht und hat gesagt, hier, du bist richtig gut. Also da hatte ich, glaube ich, noch 5.000 Abonnenten.
Jetzt sind es, glaube ich, irgendwie so um die 70.000, ne?
Jetzt habe ich, genau. Ich glaube, jetzt sind es gerade 71, so nach dem Preis ist ein bisschen hochgegangen. Also ich komme wohl gut an und das freut mich. Also wir sind ja auch hier so ein großes Netzwerk an YouTubern, die sich alle so auch gegenseitig unterstützen und von denen kriege ich eigentlich immer positives Feedback.
Es gibt ja auch gar nicht so viele Frauen, die tatsächlich Comedy machen. Was meinst du, woran liegt denn das?
Das liegt daran, dass sich, glaube ich, viele einfach nicht trauen. Weil es gibt so die Genres auf YouTube, also Gaming und Beauty und das funktioniert, man weiß, dass es funktioniert. Und den Schritt zu wagen, zu sagen, nee, also man kann damit eine sichere Nummer fahren oder ich traue mich mal und versuche, die Ideen in meinem Kopf mal so umzusetzen, dass sie halt auch funktionieren und auch ja im Endeffekt dann auch witzig sind oder einfach anders. Und das ist, glaube ich, ganz schwierig, wenn man in so einer sicheren Schiene fährt, mal zu sagen, nee, ich probiere mir jetzt mal was anderes aus.
Wenn wir jetzt mal ein Jahr in die Zukunft schauen und dann ist vielleicht wieder Webvideopreis, würdest du dir wünschen, dann vielleicht den Preis in der Kategorie Comedy mit nach Hause zu nehmen?
Also das wäre ja schon so eine Ehre, glaube ich, also gleich nach einem Jahr schon den nächsten Preis im Comedy-Bereich zu kriegen. Wir haben schon viele gesagt, dass das so mein nächstes Ziel sein sollte. Jetzt sollte ich das vielleicht auch anstreben, aber ich erhoffe mir lieber nicht zu viel, weil es gibt so viele gute Comedy-YouTuber, also die auch kleiner sind und aber auch größer und da werden wir das mal sehen, wie das in einem Jahr aussieht.
Mit 70.000 oder 71.000 Abonnenten gehörst du ja trotzdem immer noch zu den etwas kleineren YouTubern. Ich vermute, es wird noch nicht dafür reichen, dass du komplett davon leben kannst. Was machst du denn sonst, wenn du nicht gerade lustige Videos für YouTube drehst?
Wenn ich nicht gerade lustige Videos drehe? Nee, reichen tut es natürlich noch nicht. Also da muss man wirklich auch größer sein und ich meine, das Leben ist teuer, das weiß man und das alles zu bezahlen, das funktioniert nicht ganz mit 70.000 Abonnenten. Ich gehe nebenbei noch zur Schule, also ich mache eine schulische Ausbildung und ja, habe da immer so einen Balanceakt zwischen YouTube und Schule und Ausbildung und das ist immer ganz ganz hektisch und aber macht auch Riesenspaß, also ich würde es mir nicht anders wünschen.
Das heißt also, es ist gar keine Option zu sagen, irgendwann werde ich hauptberuflicher YouTube-Star.
Das als Beruf zu bezeichnen, nein, also es ist ja schon, man kann ja schon sagen, es ist ein Beruf, es ist ja genauso wie bei Schauspieler und den ganzen anderen tollen kreativen Berufen, das ist schon ein Traum, also wenn ich davon wirklich mal leben könnte, mein eigener Chef zu sein, meine eigenen Videos zu produzieren, das wäre großartig, aber man sollte, glaube ich, auch immer realistisch bleiben, das haben einem immer schon Mama und Papa vorher gesagt und jetzt
sagt man das auch selbst, denn man weiß ja nie auch, was kommt. Das ganze Internet ist so schnell, da verändert sich ständig was. Da kommt der Nächste mit der nächsten guten Idee und dann sind die YouTuber vielleicht doch nicht mehr so cool, wie sie mal waren. Und da muss man aufpassen und da muss man auch schauen, was es an anderen Angeboten noch so auf der Welt gibt.
Also ich werde mal schauen, wer dann nächstes Jahr im Bereich Comedy so nominiert ist, ob du dann vielleicht auch dabei bist und wie viele Abonnenten du dann zu diesem Zeitpunkt hast. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten weiterhin viel Erfolg und ansonsten auch bei allem anderen, was du so tust.
Dankeschön, das freut mich.
Vielen Dank.
Okay. Ja, danke, bitte, tschüss.
Ciao. Der wahrscheinlich größte Abräumer beim Webvideopreis am vergangenen Wochenende war der Potsdamer YouTuber Dark Victory, aka Marik Röde. Der hat nämlich nicht nur Preise für die beste Animation und Skript gewonnen, sondern auch den Award für das Video des Jahres mit nach Hause geholt. Und zwar für Tube Clash. Das ist so eine Animationsserie, in der berühmte deutsche YouTuber die Hauptrollen spielen. Inhaltlich so eine Mischung aus der Serie Lost und Ich bin ein Star, holt mich hier raus in gut. Marik hat mich vor der Sendung besucht und wir haben über Tube Clash gesprochen. Das ist ja durch ein Crowdfunding zustande gekommen und auch bei der Produktion wurden die Zuschauer und Unterstützer immer wieder mit einbezogen. Und deswegen wollte ich von Marik wissen, was genau die denn nun alles mitbestimmen durften.
Im Endeffekt alles, den kompletten Verlauf der Geschichte. Also dadurch, dass sie allein gewotet haben, wer drin bleibt, wer rausfliegt, das hat halt den kompletten Handlungsverlauf mitbestimmt. Die Kommentare, die geschrieben wurden, sind in die Story mit eingeflossen. Wir haben die ja nachher immer dann gescreenshottet und in jeder Folge auch gezeigt, dass jeder dachte so, ja, nächste Mal bin ich der und alle fleißig mitkommentiert haben. Und das hat auch super funktioniert, also dass wir da eine super Interaktion hatten und anfangs dachten wir, es wird super schwierig, die ganzen Kommentare da irgendwie mit reinzufädeln und so, dass das irgendwie klappt. Aber im Endeffekt haben die uns echt auf den Arsch gerettet, weil man dann da sitzt und denkt so, man hat einen gewissen roten Faden im Kopf und auf einmal fliegen aber Charaktere raus, die du für den roten Faden gebraucht hättest und dachtest erstmal, shit, du musst alles umdenken irgendwie. Und dann sind da aber so viele Kommentare, dass du erstmal aus 13.000 Kommentaren irgendwie dir einen Leitfaden bilden kannst. Es ist erstmal so ein kollektives Brainstorming und dann sagt man, das ist gut, das passt super mit dem und dem zusammen und dann, ja, bildet sich so eine riesige Idee, die irgendwie alle Leute so mitformen, ja.
Aber es gab ja vorher schon eine Idee, das habe ich ja auch schon rausgehört. Wie viel Konzept gab es denn, bevor die ganzen Unterstützer mit ins Boot geholt worden sind?
Also es gab eine grobe Idee, die ja nachher dann durch die Community aber völlig über den Haufen geworfen wurde. Wir hatten ja gesagt, wir haben 10 YouTuber auf einer Insel und die müssen gegeneinander kämpfen. So, dieses Gegeneinander kämpfen hat einmal stattgefunden, nicht 10-mal, weil die Leute einfach dann auch derart kommentiert haben, dass es viel wichtiger war, wie ist so die Dynamik in der Gruppe und wie kommen die Leute besser miteinander klar, dass wir gesagt haben, okay, es wäre wahrscheinlich dann auch ziemlich, also in der Praxis haben wir erst gemerkt, wie langweilig das werden würde, wenn wirklich jede Folge immer dasselbe wäre so und die sich einfach nur die Köpfe einschlagen so. Und im Endeffekt ist es ja nachher auch eine Art Film geworden, also wir haben es ja nachher als Film geschnitten auch, dass es eine Filmversion dazu gibt und keiner will einen Film sehen, wo alle 10 Minuten dasselbe passiert, also und das wollten anscheinend die Zuschauer auch nicht und von daher hatten wir tatsächlich anfangs ein grobes Konzept, aber das hat sich nachher alles völlig anders erledigt, ja.
Ihr habt ja auch zur Disposition gestellt, wer denn überhaupt Teil dieses Films werden wird. Mhm. Wer ist jetzt in den Hauptrollen drin und musstet ihr auch erst mit den anderen YouTubern sprechen, ob die da überhaupt drin auftauchen wollen als Charaktere?
Also in der ersten Staffel war alles sehr experimentell. Wir haben einfach erstmal gemacht so und da haben wir auch viel gelernt, was wir in der zweiten Staffel dann anders machen werden. Zum Beispiel die Kommunikation mit den YouTubern und...
Gab es da erst Probleme oder wie?
Also es gab... Was ich vollkommen nachvollziehen kann, Leute, die erstmal denken, okay, ich sag erstmal gar nichts dazu, warte erstmal, was da passiert. Weil es gab sowas noch nicht. Mir wäre auch richtig unwohl, wenn ich wüsste, da gibt's bald eine Zeichentrickserie und ich bin da drin und kann überhaupt nicht mitbestimmen, was da mit meinem Charakter so, also mit einer Karikatur von mir getrieben wird. So, ich glaube, da kriegt man schon so ein bisschen Muffensausen erstmal, aber dann, als es raus war, so und ich jetzt nach der ersten Staffel hat, glaube ich, jeder gesehen, dass es uns eher darum geht, die Leute zu feiern und die irgendwie cool darstellen zu lassen und die zu einem Heldentrupp zu machen, als, ja, das war ja auch die Philosophie dahinter, dass wir uns nicht über Leute lustig machen wollen oder die irgendwie niedermachen wollen. Wäre ja auch schön dumm von uns, weil wir dann ganze Communities gegen uns aufhetzen würden. Also.
Und wie ist es jetzt so? Wie reagieren die YouTuber so darauf? Vielleicht jetzt auch beim Webvideopreis, wenn man denen dann persönlich gegenübersteht. Was sagen die zu Tube Clash?
total positiv. Also gerade Gronkh hat ja auch im Crowdfunding schon mitgespendet und das Ding unterstützt und dann gleich so ein Feedback zu bekommen und dann halt mit einer Nachricht dazu, wo er sagt irgendwie, das ist einfach für das gesamte Kreativteam so, dass ihr einfach seht, wir stehen hinter euch so, und das haben wir halt auch immer mehr jetzt gemerkt, gerade auch beim Webvideopreis, klar, wenn du die Leute dann da triffst und so und die das total feiern. Wir hatten ja dann auch noch eine Doku gedreht, wo wir dann auch schon Leute befragt haben, die da mit drin waren, so Mrs. Vlog und Chan von Apple War und so. Und die haben uns da schon immer direkt super Feedback gegeben. Manu, also German Let's Play, der das Ding nachher auch gewonnen hat, hat auch nach jeder Folge per Skype irgendwie, haben wir mal geschrieben, wo er dann sagte, ja, es wäre cool, wenn das noch vorkommt, weil das feiert meine Community. Also der hat dann tatsächlich so eingebracht, dass er auch immer sagt, hier sind noch Insider, die könnt ihr noch verwursten irgendwie so. Und ja, schon witzig.
Mit Tube Clash und Marek Röde geht's gleich noch weiter, denn nach der ersten Staffel ist ja auch vor der nächsten. Dazu gleich mehr bei Trackback. Jetzt erstmal nochmal Netzmusik, und zwar von Jasmine Jordan. Possibilities bei Fritz.
My surprise, you started walking my way. So very cool, no hesitation. I knew right then the story I would have to tell. I'm afraid of love again, 'cause of what I've been through. But your patience, boy, and perfect touch got me focused on you. And the possibilities got you here with me.
Jasmine Jordan kommt aus L.A., hat gerade eine EP draußen, Time Travels heißt die, Possibilities habt ihr gerade davon gehört, ist Netzmusik, die ihr kostenlos euch runterladen könnt, und den Link findet ihr einfach bei uns im Trackback-Blog, und dann könnt ihr euch diesen wunderbaren Song ganz einfach und schnell runterladen. Marek Röde hat mit seinem Projekt Tube Clash 3 Webvideopreise abgeräumt und das völlig zu Recht. Tube Clash ist eine Animationsserie, bei der unterschiedliche YouTuber als Zeichentrickcharaktere gemeinsam Abenteuer erleben. Die Story kommt vor allem aus der Community. Die haben Marek und sein Team von Tube Clash nämlich auch immer wieder befragt, was in der Serie so alles vorkommen soll. Marek hat sich das Animieren ja komplett selber beigebracht und deswegen habe ich ihn gefragt, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass er heute so ein fetter Profi ist, wie er ist.
Ah, das ist ganz witzig. Also ich zeichne nämlich, seit ich klein bin schon. Mein Papa hat früher immer schon so Disney-Sachen gezeichnet und uns an die Wände gemalt und dann mit uns zusammen gemalt und das auch immer weiter gefördert, so mit Zeichenkursen und das und dies. Und irgendwann war mir Zeichnen zu langweilig und irgendwie, glaube ich, ist auch so in der Natur jedes Zeichners, dass er irgendwann seine Sachen schon bewegt sehen will und das noch lebendiger einfach machen möchte. Und dann habe ich irgendwann angefangen damit, mir das selber beizubringen, weil ich dachte, das kann ja nicht so schwer sein. Ich weiß, wie es funktioniert.
Und
so.
Wie war's?
Bild für Bild für Bild. Es war super schwer, erstmal sich da ranzutasten. Und wenn ich heute angucke, wie ich damals gearbeitet habe, das war kein Workflow. Das kann man überhaupt nicht als Workflow bezeichnen. Das war Chaos. Und ein Freund, der jetzt aber auch mit dabei war, so Ajanku, der jetzt auch bei Tube Clash mitgearbeitet hat, hat zeitgleich unabhängig von mir auch damit angefangen rumzutesten. So. Und als wir das gemerkt haben, haben wir uns dann so Ideen hin und her geschoben und Techniken gegenseitig gezeigt und ja, so hat sich das irgendwie immer mehr verselbstständigt, bis wir dann gesagt haben, wir wollen den und den Look und wir arbeiten jetzt, bis wir das hinbekommen, so.
Ich würde sagen, jetzt ist es super professionell geworden, absolut.
Danke.
Und wie läuft das denn jetzt so? Kommen jetzt auch vielleicht Leute von anderweitigen Produktionsfirmen oder weiß ich nicht was zu dir und sagen, ach Mensch, wir haben jetzt auch Tube Clash gesehen oder vielleicht auch eins deiner anderen Videos, du machst ja noch mehr Sachen und finden das total super, kannst du nicht auch vielleicht für uns mal Auftragsarbeiten oder solche Sachen machen oder bleibt das trotzdem irgendwie alles nur dein Werk auf YouTube?
Also witzig ist, dass ich ja unabhängig von YouTube angefangen habe mit der ganzen Animationssache. YouTube war für mich immer eher so ein Portfolio, wo ich halt meine Sachen präsentiere und Leute sich treffen können. Also eher wie so eine Art, ja, Austauschort für Leute, die meine Kunst cool finden. Und nebenbei habe ich schon eigentlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, eher Aufträge gemacht, unabhängig von YouTube. Jetzt ist das Coole durch die Aufmerksamkeit, dass halt Leute kommen, die sagen, okay, wie zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, mit der mache ich alle zwei Wochen ein Newsformat, die sagen, wir finden das cool, was du machst und du hast eine super Art, das Leuten nahe zu bringen, so, also auch politische Themen und eine...
Ich empfehle das auch sehr, ich habe das auch gesehen und finde es super.
Ja, und das macht mir halt auch super Spaß, so, sag ich mal, die jungen Leute mit Tube Clash zu catchen erstmal, so mit Unterhaltung und die dann aber in der Zeit, wo kein Tube Clash kommt, so ein bisschen mit News und politischen Themen anzufüttern und dann halt zu sagen, guck mal, das kann euch auch interessieren, wenn man es richtig verpackt. So.
Fuchs.
Ja.
Aber lass uns noch mal kurz zu Tube Clash zurückkommen. Es soll ja noch eine weitere Staffel geben.
Ja.
Wie läuft das dann? Wie wird das Ganze finanziert? Die soll ja noch mal größer, noch mal professioneller, noch mal geiler werden.
Ja.
Wie macht ihr das?
Das ist gerade so ein bisschen die Frage. Also wir haben, also man träumt auf jeden Fall dann wieder noch viel größere Dimensionen. Und wir haben jetzt die erste Kalkulation und die macht dann erstmal ein bisschen Angst und man weiß noch nicht so recht, wo die Gelder herkommen. Ich hoffe da einfach mit den Webvideopreisen, dass wir da einfach auf Leute zugehen können, auch auf Firmen, wo die obere Etage vielleicht noch ein bisschen älter ist, wo man dann auch sagen kann, guck mal, in den klassischen Medien waren wir auch schon, sind da ausgezeichnet worden. Das klingt immer so total paradox, aber es ist tatsächlich wichtig, den Leuten halt auch so das irgendwie verständlich zu machen. Das ist YouTube und Tube Clash ist halt auch so ein Ding, wenn man nichts mit YouTube zu tun hat und sich das anguckt, ist das, als würden die eine fremde Sprache sprechen. Das ist halt wirklich so.
Es ist halt voll mit Insidern, ne?
Ja, es ist, als würde man Scary Movie gucken, ohne einen Film gesehen zu haben, der da parodiert wird. So. Also man fühlt sich dann, glaube ich, echt ein bisschen verloren. Aber ich glaube, ja, ich hoffe einfach, dass wir durch die Preise und so weiter jetzt auch zu Leuten hingehen können und sagen, schaut, das ist mehr als einfach nur Blödsinn so. Ich hoffe, das sieht man auch, aber ja, ich bin gespannt, wie wir das finanziert bekommen und ob überhaupt so.
Das heißt, es ist noch gar nicht absehbar, wann es die nächste Staffel geben wird?
Doch, es gibt tatsächlich schon einen Starttermin. Zum 20. November soll die erste Folge Staffel 2 laufen. Und bis dahin ist halt eine Menge Arbeit so vor uns und ja, mal gucken, ob wir noch alle drei Nebenjobs annehmen müssen, um das Ding zu finanzieren nachher oder ob Crowdfunding tatsächlich wieder eine Option sein muss. Ich weiß es noch nicht genau. Ja.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert, damit dann auch eine zweite, dritte, fünfte, hundertste Staffel mal sehen ins Rollen kommt. Vielen, vielen Dank.
Gerne, gerne.
right?
Harry? Can you come today?
Eric Miller, a.k.a. Rellum, ist ein junger Produzent aus Texas und wir prophezeien ihm eine noch ganz, ganz große Netzmusikkarriere, denn wenn ihr euch einfach mal so all das durch das durchforstet, was der so im Internet schon hochgeladen hat an Songs, dann ist das erstmal eine sehr große Bandbreite, mal ganz klassische Jazz-Samples mit einfach dicken Beats drunter, dann geht's eher in die elektronische Richtung, mal R&B, aber alles hört sich unglaublich fett an, unglaublich wunderschön konstruiert, also ladet euch seine Songs, solange es noch geht, aus dem Netz kostenlos herunter. Ja, Link gibt's natürlich wie gewohnt bei uns im Blog.
Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Ich grüße euch im Namen dieses wunderbaren Online-Wetters herzlich zu einer weiteren Stunde Netzgedöns.
Fritz Trackback. Vom www. ins RADIO.
Was war denn eigentlich die letzten Tage noch so im Netz los? Wayne Schlegel hat ein paar Fundstücke für euch.
Das Netzwerk des Deutschen Bundestages wurde gehackt. Das ist schon seit ein paar Wochen bekannt. Dass der erste Angriff allerdings schon etwa ein halbes Jahr zurückliegt, ist neu. Das berichtet heute Zeit Online auf Basis einer Meldung der dpa. Anscheinend wurde der Trojaner über Monate hinweg versteckt, Stück für Stück zusammengesetzt. Wer hinter dem Angriff steckt, ist bislang noch unklar. Noch mehr schlechte Nachrichten in Sachen Internetsicherheit. Hackern ist es gelungen, chinesische Internetnutzer zu enttarnen, die über verschlüsselte Internetverbindungen unterwegs waren. In China greifen Nutzer auf die schützende Anonymisierungssoftware des Tor-Netzwerkes und von VPN-Clients zurück, um zum Beispiel ausländische oder regierungskritische Seiten besuchen zu können. Deshalb wurde auch spekuliert, ob die chinesische Regierung selbst hinter dem Hackerangriff steckt, berichtet das Tech-Blog Gulli. Neuigkeiten kommen in dieser Woche auch aus dem Hause YouTube. Auf seinem Firmenblog kündigte das Internetunternehmen YouTube Gaming an. Eine App und Plattform, die die Gamer-Szene noch enger vernetzen soll. Mit Spielen, Videos und Livestreams. Der Service soll noch im Sommer in den USA und in UK starten. Wann es bei uns soweit ist, lässt sich dem Blogpost allerdings nicht entnehmen.
So lange wird's ja wohl nicht mehr dauern. Wenn ihr das Ganze nochmal nachklicken wollt, ist das überhaupt gar kein Problem. Dann geht ihr mal auf trackback.fritz.de. Da findet ihr alle Linktipps nochmal gesammelt, genauso wie auch den Podcast immer im Anschluss an unsere Sendung. Und die ganze wunderbare Netzmusik, die wir euch hier spielen. Zum Beispiel auch die hier. Loner von Lonely.
Zealous urges, rhyme until I spurge in a deeper state of learning. Gonna tip the furnace, still tripping is an annoyance. And mama seems annoying, cause money don't run in ruins. Purchase control the trueness, but they don't have nothing to do with. And never control but lucid dreams and honor but losers. Truthful lives are voted, golden days are roaming. Lots of thoughts are frozen when you've got ulterior motives. Here's a story that I could tell you, a tale that's never been told. I tell it survives a telling for every story that's never wrote. So I guess this is a skit, but it's written with elegant prose. Shut these eyes with eyelids heavy, inhale to speak in tones. Paler than the Holy Ghost, see through skin and broken bones. It was none of her happy goes. It kept drowning in murky rose. And nothing can stop a boy from what he needs. And what he needs is a sickening as his will to constantly breathe. A needle, pipe, or pill is pulled to pave his brain to feel. Like family, friends, and acquaintances are only out to kill. And the cleanest most conceited teenager in these meetings. The unknown keeps on breeding in young people like they're reading. But they can't even breathe because drugs do kill dreams. You keep sipping that lean, you'll be gone like some fiend. Rehab, sober, relapse, it's how I've always lived. But I'm sick of all the agony, always high and really chilled.
eager keen in earnest, intent with zealous urges, rhyme until I splurge in a deeper state of learning. Bones from the waters, they constantly get bored. Preaching to all people, we constantly tell lores. Rapidly repeating in clicks like Morse code. Bugs in the sockets intending to be old. Bold with the sadness encouraged by being told that the cold will just ravage your mind to the pure gold. Heroin addicts shooting up in their toes, but the potency of magic is the real death of toll. Fed on our potent peasants, fall. Dogs for the dinner, they sleep numb and all. Fed on our potent peasants, fall.
Über 6000 Mal wurde dieser Song Loner von Lonely schon bei Soundcloud angehört. Ihr könnt ja vielleicht noch ein paar mehr Klicks draufhauen und wenn es euch richtig gut gefällt, euch den Song sogar runterladen. Den gibt's nämlich zum kostenlosen Download auf Lonely's Soundcloud-Profil. Alles kein Problem und wenn euch die Netzmusik aus dieser Sendung gefällt, dann geht einfach mal in unser Blog trackback.fritz.de. Da haben wir nämlich alle für euch gesammelt. Wisst ihr eigentlich, welche Apps auf eurem Telefon alles so auf eure privaten Daten zugreifen? Wahrscheinlich eher nicht so gut, denn keine Sau macht sich wirklich so die Mühe, mal komplett die AGBs vollständig durchzulesen. Aber es gibt eine App, die euch dabei helfen will. My Permissions heißt sie. Und Gilly hat diese App mitentwickelt und ich habe ihn vor der Sendung in seiner Heimat Israel angerufen und gefragt, was genau macht denn jetzt My Permissions?
Was My Permissions macht? Sie ermöglicht jedem Benutzerin oder Benutzer, Privatsettings von ihrer App zu verwalten. Das heißt, Sie als Benutzer können sich entscheiden, zum Beispiel alle Facebook-Apps zu kontrollieren. Was die App dann macht, sie guckt sich alle Apps, die Zugriff über Facebook auf ihre Daten haben und sagt ihnen Bescheid, dass App XY zum Beispiel an ihren Namen in Facebook posten könnte. Zum Beispiel ihre Fotos. Etwas, das sie nicht unbedingt so voluntarisch machen möchten.
Mhm.
Und dann erstmal gibt die App also ihnen diese Information und danach gibt sie ihnen die Möglichkeit, das zu verwalten. Also was kann jede App mit ihren Daten machen eigentlich?
Ich habe selber so einen Scan durchgeführt, habe dann festgestellt, also 24 Apps haben Zugriff auf meine Privatdaten. Ich fand es sehr erschreckend. Ist das was, was auch die App möchte? Also dass ich als Nutzer dafür sensibilisiert werde, wie viele Apps eigentlich tatsächlich auf meine Privatdaten zugreifen können?
Die App gibt dir die Möglichkeit, Transparenz zu schaffen. Es ist nicht immer negativ, wenn ein Arzt Zugang auf deine Daten haben. Ich würde sagen, aber du als Benutzerin weißt nicht immer, hast diese Transparenz nicht. Es könnte sein, dass eine App, auf deine Fotos greift und sie postet, ohne dass du das erlaubt hast. Und das wäre etwas Negatives, das du sofort aufhören möchtest. Aber wenn es zum Beispiel um Sport geht und du eine App wie Endomundo benutzt, die absichtlich Informationen, wie lange und wohin du gelaufen hast, teilt, damit deine Freunde dich unterstützen können, ist das etwas Positives. Also deswegen benutzt du die App überhaupt. Also ich würde sagen, es ist kontextabhängig, aber das Schwere dran ist, als dass ein normaler Benutzer diese Information nicht hat und diese Übersicht nicht hat. Und noch schlimmer, diese Kontrolle nicht hat. Und das ist eigentlich, was My Permission ermöglicht. Es gibt Transparenz und es gibt dir, also die Benutzerin oder den Benutzer, die Möglichkeit, seine Privatdaten zu schützen.
Wenn ich diesen Scan durchgeführt habe und ich habe dann irgendeine App entdeckt, die also auf unterschiedlichste Daten zugreifen kann, beispielsweise meine Kontakte und vielleicht noch irgendwie meine Fotos. Und ich will jetzt aber nur eine Sache davon einschränken, weil ich denke, Kontakte finde ich schwierig, Fotos finde ich aber okay. Kann ich das dann vornehmen, dass ich nur einzelne Berechtigungen für diese Apps zuteile?
Nein, das können wir im Moment noch nicht machen. Also was man im Moment kann, man kann oder die, weil wir, wenn wir nur Teil von dieser Möglichkeiten erlauben oder nicht erlauben, es schadet die Funktion von die App. Und deswegen können wir entweder die App total abschalten oder nicht. Es gibt auch eine dritte Variante, man kann die App anmelden, also wenn es wirklich Verbrecherart oder etwas, das wirklich schlimm ist, kann man anmelden und dann geht diese Information nicht nur an die Entwickler, sondern auch zum Beispiel an Facebook oder Apple und sie können dann etwas damit anfangen und vielleicht diese App total verbieten.
Ganz am Anfang ermittelt ja auch bei diesem Scan die App so einen Schutzwert für mein Telefon. Der war jetzt bei mir am Anfang bei 0%. Was sagt mir das jetzt mit den 0% und wie kriege ich es hin, dass ich vielleicht nachher bei Schutzwert 100%, das wird ja definitiv besser sein, lande?
Eine gute Frage. Wir fangen bei alle mit 0 an, weil... der Hintergrund ist, dass wir die Benutzer bitten, ein bisschen aktiv oder proaktiv zu sein, damit du was machst. Also die Idee ist, dass du als Nutzer deine App scannst und diese Entscheidung durchziehst. Wenn du alles erlaubt oder verboten hast, dann bist du bei 100. Wenn du es nicht machst oder nur für Teil die Apps bearbeitest, dann bist du an einem Teil, also unter 100 irgendwo.
Also eigentlich bedeutet das nur, dass ich mich mit all meinen Apps, die ich auf meinem Telefon habe, einmal auseinandergesetzt habe, ob ich damit einverstanden bin, auf welche Daten sie zugreifen. Und wenn ich das mit allen einmal gemacht habe, bin ich bei meinem Schutzwert von 100%, weil ich habe mich informiert.
Ja, genau.
Okay.
Weil du es eigentlich erlaubt hast.
Mhm. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Ihr schaut euch zwar an, welche Informationen andere Apps abgreifen, aber auf was für Informationen greift ihr denn wiederum mit der My Permissions App zu?
Wir benutzen die Nutzer-Apps überhaupt nicht. Also wird nicht angereicht und nicht verwendet. Also die App macht diese Bewertungen lokal. Wohin sie hingreift, ist unsere Datenbank von wie sich jede App benimmt, damit wir dir als Nutzerin diese Bewertungen geben können und diese Informationen geben können.
Wenn ihr besser informiert seid, welche Apps auf eurem Smartphone auf welche Daten zugreifen, dann müssten sich auch die Firmen mal so langsam was einfallen lassen, die Apps entwickeln, um da ein bisschen transparenter zu werden, was die mit euren Daten eigentlich alles treiben. Bis es aber soweit ist, könnt ihr euch mit der My Permissions App weiterhelfen lassen. Wir haben euch die App auch natürlich nochmal im Trackpack-Blog verlinkt. Und jetzt lassen wir uns ein bisschen treiben und entspannen mit VBND, Drop It Like It's Sexy Love.
Could be your fizz, cheat on your man, one, that's how you get a hissy. room full of fine dime drizzles. Waiting on the pizzle, the dizzle, and the shizzle. Cheese to the diss act, now ladies, see we dissing.
Das ist ja diese Rubrik, die wir immer haben, wo wir euch immer einen Blogger oder eine Bloggerin vorstellen und eben, was die auch sonst noch so mit ihrem Leben anfangen und natürlich deren Projekte im Netz. Und wir lassen uns immer das aktuelle Blog der Woche und den Blogger privat vom Blogger privat der Vorwoche empfehlen. Ist in diesem Fall zwar schon 2 Wochen her, das macht aber nichts. Andrina Diener war hier und hat uns Folgendes empfohlen.
Meta Bene bereichert momentan alle meine Timelines auf Twitter und auf Facebook und hat wunderschöne kleine, ich möchte sie gar nicht Cartoons nennen, das sind kleine gezeichnete philosophische Aphorismen mit Tieren.
Ah, so viele schöne Worte und ich freue mich sehr, denn der Meta Bene, der gar nicht Bene heißt, nee. Sondern Robin, der ist jetzt bei mir.
Hallo Theresa.
Hallo.
Ja, hallo zusammen.
Ja, philosophische kleine Dinge, so hat sie das genannt. Man hat ja da immer so kleine gezeichnete Tierchen quasi, die auch ganz, ganz einfach gemacht sind, so aus Tusche. Und die unterhalten sich dann so ein bisschen in so, ja, auch ganz kurzen Sprechblasendialogen. Sind das so Dinge, die dir im Alltag irgendwo über den Weg laufen, was da diese Tiere auch so besprechen?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also das sind manchmal so Sachen, die mir im Alltag auffallen, aus der Alltagssprache. Aber ich lese auch viel und habe viel Input natürlich auch übers Internet. Und da kommen gibt es ganz unterschiedliche Quellen einfach von philosophischen bekannten Sätzen, irgendwelche Sprichwörter manchmal, aber auch mal was am Kiosk aufgeschnappt.
Du hast ja diese Bilder gar nicht so unbedingt fürs Internet gemacht. Warum sind sie dann auf deinem Blog und dann auch auf diesem Twitter-Account gelandet?
Das kam eigentlich über eine Empfehlung. Also ich bin eher so ein Digital Not-So-Native und bin über meinen Freund und ehemaligen Lehrer, Professor Stefan Poromka, der meinte, du musst das ins Netz stellen, weil
der das, ist ja auch sehr aktiv bei Twitter.
Auf jeden Fall, ja. Der ist richtig der Netzeuphoriker und der hat mich da hingeführt und ich war selber ganz überrascht, dass das so gut zusammenpasst.
Ja, und jetzt kommen da immer regelmäßig eben so deine kleinen Bildchen und wie sind die Reaktionen denn der Leute da drauf? Teilen die einfach nur oder schreiben die auch was dazu, wenn da also wieder ein neues Bild von kleinen lustigen Tieren kommt, die also sich irgendwas an den Kopf werfen?
Das hängt ganz vom Thema ab. Also es gibt manchmal gibt es bei Facebook einen ganz langen Thread, dass die Leute das kommentieren oder manchmal sagt aber auch keiner was dazu. Es wird auch trotzdem geteilt. Auf Twitter wird es meistens nur geteilt und gibt gar nicht so viele Replies.
Wie beschreibst du das denn eigentlich selber? Also jetzt, ich rede ja auch so um den heißen Brei da drum und auch Andrea Diener, die dich empfohlen hat, weiß nicht so richtig, ob das ist das jetzt ein Cartoon, ist das einfach nur eine Tuschezeichnung? Wie nennst du das selber?
Also ich habe das gleiche Problem. Also gestern hat ein Follower geschrieben, Aphorismen auf Beinen. Das fand ich sehr nett, aber es ist natürlich schon irgendwie ein Cartoon, weil es also wie jetzt so ein klassischer Gary Larson ein Bild nur hat und die Sprechblasen. Dann ist es aber mit so einem Tuschpinselstift gemacht. Das ist eigentlich für Kalligrafie, also so ein Kalligrafiestift. Das heißt, es sind auch irgendwo Kalligrafien, weil...
Und auch immer nur schwarz-weiß.
Immer nur schwarz-weiß und die Tiere sind immer aus den gleichen Strichfolgen gemacht. Also auch wenn die jetzt in unterschiedliche Positionen und Richtungen haben, die haben immer die gleiche Anzahl an Strichen und im Prinzip immer die gleiche Technik, den Pinsel abzulegen, damit die entstehen.
Hast du ein Lieblingstier?
Oh, das ist ganz schwierig. Das hängt immer davon ab, was ich auch ausdrücken will. Aber die Schabe ist schon so der Ursprung des Ganzen. Die gibt es schon sehr lange. Die anderen Tiere habe ich später entwickelt.
Warum ist die Schabe so gut? Oder warum war die so wichtig? Warum war die als erstes da?
Ne, die Schabe ist halt toll, weil die halt auch nicht so niedlich ist. Ne? Die ist so ein bisschen eklig. Und ich habe die Bilder erst ohne Sprechblasen gemacht und so ganz viele Schaben, so große Schwärme, die dann dadurch, dass die Beine immer auf einer Seite sind, auch so Perspektivspiele zugelassen hat. Und das mache ich auch immer noch, dass es da so, das wird halt nicht über Twitter und Facebook kommuniziert, sondern das hängt bei mir zu Hause und auch ein paar Sachen auf der Webseite, wo dann diese Schwärme zu sehen sind. Oder ich hatte mal so eine Plakataktion, wo es die auch gab.
Ja, du bist ja aus dem Internet dann doch wieder rausgegangen.
Ja,
mit, kurz, ja. Großformatigen Bildern von eben diesen, ja, Cartoons, Tierchen, ja, im Internet, ja, aus Tusche, wie auch immer. War das so ein Traum von dir, dann doch mal deine eigenen Bilder, deine eigene Kunst so in ganz großem Format irgendwo so in der Stadt hängen zu sehen?
Auf jeden Fall, also das war ganz toll. Also das war so ein bisschen, dass ich, ja, das auf den Bildern, die ich im Internet veröffentliche, sind ja immer nur so sehr wenige Tiere. Und ich wollte wieder diese Schwärme, und also gerade bei den Schaben und auch bei den Fischen ist das halt, mag ich das sehr gerne, so zu arbeiten, dass ich da so ein Tier nach dem anderen mache und jedes steht in irgendeiner Beziehung und es wirkt alles ganz chaotisch und ist aber doch irgendwie geordnet. Also das mag ich sehr gerne und ist eine schöne Arbeit.
Ja, und dann konnte man eine ganze Weile, aber ich glaube, mittlerweile hängen sie nicht mehr.
Nein, schon lange.
In Berlin, so vor allen Dingen in den U-Bahnhöfen und an den S-Bahnen und so, und bei diesen City-Light.
Genau, das waren eigentlich nur 40.
Ach, 40 waren das nur. Ich hatte das Gefühl, die waren damals überall.
Ja, sehr schön. Das ist, ja, dann war's gut.
Wenn du nicht gerade süße kleine Tierchen zeichnest für Twitter, machst du dann noch andere Sachen?
Ja, ich hatte, das kommt ja bei den Bildern auch raus, ich hatte eine ganze Zeit lang einen Job, der mir nicht gut gefallen hat. Den habe ich jetzt aber an den Nagel gehängt und jetzt sortiere ich mich gerade neu. Also ich lümmel mich so ein bisschen durch, mache jetzt mit Metabene auch viel. Das heißt, es wird hoffentlich Sachen geben noch für eine Zeitung und für ein Online-Portal, die ich dann mache. Und ich habe so einen kleinen Webshop eingerichtet, der noch nicht richtig funktioniert, aber also er funktioniert, aber ist noch nicht richtig fertig. Also ich versuche damit ein bisschen zu machen und arbeite als freier Texter noch nebenher und versuche auch noch mal ein bisschen Prosa zu schreiben. Also ich lümmel mich gerade so ein bisschen durch.
Wie man das halt in Berlin so macht.
Ja, also so viel. Genau. Ja.
Sehr gut, dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde, um noch mal eben in Kürze etwas mehr über dich zu erfahren. Der oder das Blog?
Ich weiß, dass es das Blog heißt, aber ich glaube, ich mache es manchmal falsch.
Kaffee?
Wegen dem Zeichenblock, den ich so viel benutze. Also da ist man phonetisch auf der falschen Spur.
Kaffee oder Tee?
Ganz viel Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Ich lese am meisten Twitter.
Windows, Linux oder OS 10?
Ich bin bei OS.
Welches Spiel hast du zuletzt gezockt?
Minion Rush heißt es.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigene Zeichnung später nochmal anschaust?
Das ist so unterschiedlich. Also meistens, ja, weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Sorry.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Das ist Twitter.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast, etwas anderes Schönes aus dem Internet, was wir hier nächste Woche vorstellen sollten?
Ich bin ja jetzt gar nicht so ein richtiger Blogger und bin gar nicht so zu Hause in der Blogosphäre, aber es gibt einen Zeichner, den ich vorher kannte und der auch eigentlich auch so ein Zeichenblogger ist, das Ahoi Poloi. Ich hoffe, den hattet ihr noch nicht in der Sendung.
Ich glaube nicht.
Den mag ich unheimlich gerne. Der macht, scannt immer seinen Moleskine und hat so auch so ein bisschen so Krickel-Krackel-Zeichnungen. Den finde ich unheimlich gut und ja.
Den, wenn der nicht machen kann, wen könnten wir dann uns noch vors Mikrofon zerren?
Also dann muss ich meinen Freund und fast Mentor Stefan Poromka hierher zitieren. Der macht auf jeden Fall was her.
Okay, ich glaube, der ist bestimmt auch ganz unterhaltsam. Zumindest sind seine Tweets sehr unterhaltsam.
Ja, sehr, der ist gut.
Okay, ich bin sehr gespannt, wer dann hier in der nächsten Woche sitzen wird. Robin, vielen Dank, dass du hier warst und weiterhin viel Erfolg mit Metabene.
Ja, vielen Dank, ich war gerne hier.
Schwitzen im Schulbus und malen mit Filzstift, Pimmel auf die Rücken lehnen.
Das ist Ibrahim Lessing, der kommt aus Bayern und hat sich auf den weiten Weg gemacht nach Berlin und nach Potsdam, denn morgen wird er bei Unsigned, der Show für Bands ohne Plattenvertrag zu Gast sein und ja, ein bisschen mehr seiner Songs zum Besten geben. Gerade habt ihr von ihm Der erste heiße Tag im Jahr gehört. Und noch eine wichtige Information für alle die von euch, die auch gerne ein bisschen Musik machen. Bis heute Nacht, also von heute auf morgen, könnt ihr unter bands.fritz.de oder auf fritz.de/unsigned euch noch anmelden, um eure Musik einzureichen für Unsigned. Denn in den nächsten Wochen geht's auch noch weiter. Da läuft so eine kleine nette Aktion. Und zwar wird ein Plattenvertrag erstmalig bei Unsigned vergeben werden unter eben den Bands, die da in die engere Auswahl kommen. Also mehr Infos, wie das genau funktioniert, einfach mal auf bands.fritz.de klicken. Und dann findet er das alles. Und ansonsten einfach morgen nochmal einschalten, 17 bis 20 Uhr Unsigned mit Christoph Schrag. Und damit ist Trackback auch schon wieder am Ende angekommen. Ich verabschiede mich mit einer allerletzten Netzmusik und zwar von Tom Shorters. Hakan Away heißt der Song. Ich bin Theresa Sickert. Wir sehen uns im Netz und hören uns im Radio. Macht's gut.
Und das hört man.